Meinen schönen guten Morgen an euch alle. Ich sehe in wache Gesichter, das freut mich. Ja, manchmal geht man etwas einkaufen, weil man was vergessen hat. Kira, meine Frau, meinte, wir brauchen noch Eier, Milch, geraspelte Mandeln und ein Hefestück. Ich sagte, okay, ich fahre los zu Edeka. Ich machte wohl irgendwie einen leicht abwesenden Eindruck, denn dann sagte sie zu mir, denk an das, was ich dir gesagt habe. Aber Leute, das sind vier Dinge, das werde ich mir schon noch merken können, ohne mir einen Zettel machen zu müssen. Ja? Also war ich bei Edeka drin, geraspelte Mandeln. Ja, gehobelte gab es, die habe ich gefunden, aber wo sollen die geraspelten Mandeln sein? Also jemand aus dem Laden finden, der mir bei der Suche hilft. Und dann Eier. Am besten Freilandeier. Denn hinterher zu Hause gibt es dann keine Diskussion. Es gibt ja kleine, mittlere und große Eier. Also habe ich mich für die großen Eier entschieden. Das soll ja für alle reichen. Schwieriger war es mit der Milch. War es jetzt Hafer, Soja oder Mandelmilch? War es Vollmilch oder fettreduzierte Milch? Sogar womöglich Haarmilch? Daher habe ich von jedem was eingepackt. Wird schon weggehen. Als ich zu Hause ankam, sah mich Kira entgeistert an, als ich mit dem großen Korb in der Küche auftauchte. Ja, wo ist jetzt die Hefe? In Johannes 15, Vers 20 steht, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Wisst ihr, das ist der Augenblick, wo die Jünger Jesu ihr Handy zücken sollten und auf Aufnahme drücken. Ja, ist wichtig. Worum geht es jetzt? Aber natürlich wisst ihr alle, es gab damals noch keine Handys. Aber zum Glück hatten die Jünger Jesu eine bessere Merkfähigkeit als ich. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich würde euch gerne mit hineinnehmen nochmal in diesen Text, dass wir darüber nachdenken. Und das Denken aber auch nicht aufhört, wenn wir hier den Gottesdienst verlassen, sondern das so mitnehmen in diese Woche rein. Das Denken über das Wort Gottes kann nie verkehrt sein. Gerade wenn Jesus sagt, denkt an das, weil das ist wichtig, vielleicht auch gerade in dieser Umbruchsphase, in der wir gerade stecken. Ich lese mal vor für die, ja, die zu bequem sind, selbst zu lesen oder einfach beides können. In Johannes 15, die Verse 20 bis 26 steht, kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem euren richten. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Sie kennen nämlich nicht den, der mich gesandt hat. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Aber so haben sie keine Entschuldigung mehr. Wer mich hasst, der hasst doch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht die Taten unter ihnen vollbracht hätte, die noch kein Mensch getan hat. Doch sie haben diese Taten gesehen und hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater. Aber das muss so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Ohne jeden Grund haben sie mich gehasst. Der Helfer wird kommen, der an meiner Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge über mich aussagen. Also Jesus sagt hier, dass wir Gegenwind bekommen werden. Menschen werden die Liebe Gottes und uns ablehnen. Sie lehnen die gute Nachricht ab, dass Jesus gekommen ist, um das Verlorene zu suchen. Und Menschen werden die Liebe Gottes erfahren, sie werden Wunder erfahren, werden sich trotzdem gegen ihn stellen. Ist das nicht traurig? Aber Jesus hat es so gesagt. Wer als Moslem hier in Deutschland geboren ist und dann auf einmal die Bereitschaft zeigt, Christ zu werden, der lebt gefährlich. Vor 3 Jahren war ich in Oberstdorf gewesen beim Baden-Württembergischen Christusbund. Da war eine junge Frau, eine Pakistani, die kam aus dem Ruhrgebiet, sie ist dort geboren und ihre Eltern sind strenggläubige Moslems. Und der Vater ist ein reicher Mann. Und sie wurde Christ. Und dann kam Hass über sie. Dann wurde gesagt, wenn du dich nicht wieder zurückbekehrst zum, wenn du nicht wieder Moslem wirst, dann wirst du das nicht überleben. Und die Kriminalpolizei im Ruhrgebiet hat gesagt, du lebst hier so gefährlich, wir müssen dir eine neue Identität geben, einen neuen Namen, neuer Beruf, und sie lebt jetzt in Baden-Württemberg, weit weg von ihrer Familie. Das heißt, Christenverfolgung kann auch in Deutschland stattfinden. Das hat mich echt schockiert. Ich dachte, was ist denn hier los? Wie kann denn sowas sein? Und schlimm ist, wenn Ablehnung in Hass übergeht. Das ist ja erstmal Desinteresse, Ablehnung und Hass. Das sind ja so fließende Übergänge der Form der Ablehnung. Und davon spricht Jesus in dem heutigen Bibeltext. Und dabei zitiert Jesus auch aus dem Psalm, die ich ja besonders persönlich liebe, wie ihr wisst. Und zwar sagt er ja, sie werden ohne Grund Gott hassen, sie werden ohne Grund uns hassen. Und ich bin mal in die Psalmen reingegangen und habe drei Psalmstellen, die ich mit euch mal kurz anschauen möchte. Psalm 69, Vers 5. Viele hassen mich ohne jeden Grund. Ich habe mehr Feinde als Haare auf dem Kopf. Da haben es die Glatzköpfigen ein bisschen leichter, ne? Mehr Haare als Feinde auf dem Kopf. Sie besitzen Macht und wollen mich auslöschen. Ich soll zurückgeben, was ich nie gestohlen habe. So fordern sie lauthals von mir. Oder im Psalm 109, Vers 3 heißt es, sie bedrängen mich mit hasserfüllten Worten. Sie bekämpfen mich ohne jeden Grund. Oder der Psalm 119, Vers 78, bring Schande über alle frechen Lügner, weil sie mich ohne jeden Grund verklagen. Doch ich möchte euch nochmal tiefer in diesen Text mit euch einsteigen. Also dieses ohne Grund ist tatsächlich sehr geläufig. Und Jesus sagt, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Und woher kommt diese Ablehnung Jesu? Wo wurde Jesus abgelehnt? Wenn wir mal in die Bibel reinschauen, von seiner Familie. Die wollten ihn zurückholen, Jesus, ne? Die haben gesagt, komm wieder zurück hier, das ist ja wohl zu viel, was du hier machst. Und Jesus sagt, nee, ihr seid meine Familie, ihr lieben Jünger, die da draußen mich wegholen wollen. Nein, er wurde von den frommen Pharisäern und Sadduzäern abgelehnt. Von Johannes dem Täufer, der im Gefängnis war und gefragt hat, bist du es wirklich, auf den wir warten? Obwohl es doch sein Cousin war, obwohl er doch gesagt hat, ich bin es nicht würdig, ihm die Schuhe zu öffnen. Bist du es wirklich? Weil Jesus sich nicht so verhalten hat, wie Johannes der Täufer es erwartet hat. Da gab es den reichen Jüngling, dessen Besitz war wichtiger als die Nachfolge Jesu. Und dann gibt es noch den Fels, auf dem die Gemeinde steht. Das ist der Petrus, der Jesus verraten hat, der das nie für möglich gehalten hat. Als Jesus die 10 Aussätzigen geheilt hatte, kam nur einer zurück, um sich für das neue Leben, das er geschenkt bekommen hat, zu bedanken. Nur einer. Und unterlassener Dank ist auch eine Form von Ablehnung. Uns geht es nicht besser als Jesus. Wenn du Vater oder Mutter bist, hören die Kinder immer auf dich? Ja, ich habe 4 Kinder übrigens, ich weiß, wovon ich rede. Wenn du gute Freunde hast, die offensichtlich selbst verschuldet in Not geraten und du bietest deine Hilfe an, deinen guten Rat an, hören diese guten Freunde auf dich? Manchmal habe ich den Eindruck, ich rede gegen den Wind. Ich habe so gute Argumente, ich habe die Hilfe Gottes, ich habe alles da, aber es passiert nichts. Man redet und redet und alles bleibt beim Alten. Auch wir werden Ablehnung erfahren, wenn wir über Jesus sprechen. Aber der Missionsbefehl Jesu sagt, dass wir zu den Menschen gehen sollen, die Menschen noch nicht kennen. Kein Diener ist größer als sein Herr, sagt Jesus. Jesus wurde vom Teufel versucht. Der Teufel kennt die Bibel übrigens sehr gut. Aber er versucht, den Inhalt umzudrehen. So sagt er zu Jesus, der Psalm 91, ne, die Engel werden dich halten, sodass du deinen Fuß nicht anstößt. Jesus hat ja gefastet 40 Tage und dann kam die Versuchung. Und dann sagt der Teufel weiter, also lass dich von der Spitze des Tempels von Jerusalem fallen, sodass jeder sieht, dass du der Sohn Gottes bist. Dann bleibt dir die Sache mit dem Kreuz erspart. Und alle werden dir nachlaufen. Und der Teufel nimmt die Bibelstelle wörtlich. Und weil das jetzt so wichtig ist, sage ich es nochmal. Der Teufel nimmt die Bibelstellen wörtlich. Also lass dich runterfallen. Steht doch da drin. Aber Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Das heißt, das ist nochmal das, was in der Bibel wirklich drinsteht, was der Sinn ergibt, die Essenz. Du sollst deinen Gott nicht herausfordern. Und wenn ich mit dem Wort Gottes antworte, dann muss der Versucher des Bösen, der muss weichen, weil das Wort Gottes hat Autorität. Da kommt niemand gegen an, auch der Teufel nicht. Daher ist es wichtig, sich gut in der Bibel auszukennen, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, um sich auszutauschen. Daher ist es wichtig, Gottesdienste zu besuchen. Und ich freue mich so sehr, dass heute viel mehr Gäste da sind als beim letzten Mal, als ich bei euch gepredigt habe. Ihr macht das richtig super. Also ich freue mich über jeden, der heute Morgen da ist. Echt super. Ich finde das klasse. Denn wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Haben wir ja gerade vom Generalsekretär gehört, ne? Zeit des Umbruchs. Wir hatten uns jetzt nicht abgesprochen, er und ich. Aber es ist tatsächlich so, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Wir selbst haben politisch gesehen sehr viel erlebt in den letzten 10 Tagen. Und wer weiß, was alles noch in den letzten 4 Jahren vor uns liegt. Wir wollen es vielleicht gar nicht auch wissen. Die Christen haben jedenfalls die Mehrheit in unserer Gesellschaft verloren. Das christliche Abendland wird mehr und mehr unchristlich. Und in vielen Landeskirchen kommt noch nicht mehr 1% aller Mitglieder zu den wöchentlichen Gottesdiensten. Nicht mehr 1%. Eine Gemeinde mit 1300 Leuten, da kommen nicht, das ist manchmal verschwindend gering. Manchmal sind es nur 5 oder 7 Leute. Es ist traurig. Und wenn ich die Berichterstattung im Fernsehen oder andere Medien mir anschaue, dann sind weit über 80% aller Beiträge mit dem Thema Missbrauch in der Kirche beschäftigt. Das ist eine never-ending story. Keine Frage, eine konsequente Aufarbeitung dieser Fälle und strenge Folgen für die, die andere in der Vergangenheit missbraucht haben, das muss erfolgen. Aber es wird immer wieder aufgekocht. Da waren die 50.000 Euro Entschädigung zu wenig, jetzt werden 400.000 gefordert und irgendwann 3 Jahre später werden sie 800.000 fordern. Es wird immer weitergehen, weil es bleibt immer etwas Negatives kleben. Es bleibt immer irgendwas Negatives hängen. Die gute Botschaft wird verdeckt durch diese Dinge, die ganz stark hochgekocht werden, die nicht sein dürfen, aber das Bild nach außen ist kein gutes. Und das größte mediale Ereignis dieses Jahres war die Eröffnung der Olympischen Sommerfestspiele in Paris. Die Sportler zogen diesmal auf Schiffen ein, allerdings es gab Dauerregen und manchmal standen die Kameras an der falschen Seite. Das heißt, die Sportler haben gewunken und wir haben nur Regen gesehen. Und da gab es immer wieder so Einblendungen, so Sportgeschichten, Ähnliches und auf einer Brücke tat sich Merkwürdiges. Tja, was war da los? Da waren Transmenschen und non-binäre Personen zu sehen. Es war ein länglicher Tisch aufgebaut und diese Personen betraten diesen Tisch, um so eine Art Modenschau zu zeigen. Da dachte ich, hä? Okay. Der Sportreporter war auch bei der Interpretation dieser Bilder etwas ratlos, bis er ins Drehbuch schaut und meinte, ja, das könnte eine moderne Art des Abendmahls sein. Ja, als Höhepunkt dieser Veranstaltung wurde dann so eine Art Jesus auf einem Silbertablett reingetragen, der eine viel zu knappe Unterhose anhatte, sodass ihm beim Schlussteil und Höhepunkt sozusagen die sekundären Geschlechtsteile aus der knappen Unterhose fielen. Ja. Einen Tag später beschwerte sich ein Kardinal der katholischen Kirche, der für Ethikfragen zuständig ist, vehement gegen diesen Vorfall. In Deutschland war kein Aufschrei zu hören. Ja, aber so ging auch was ab. Auf jeden Fall über 10 Millionen Zuschauer in Deutschland haben sich das angeschaut. Das war die höchste Fernsehbeteiligung schlechthin, das Fernsehereignis des Jahres. Und es waren weltweit über 800 Millionen Zuschauer, die das gesehen haben. Jetzt gehe ich mal auf ein anderes Spektakel um. Und zwar die Wahl des US-Präsidenten. Starke Motoren und ein starker Glauben. Ein Artikel vom ARD Ende Oktober. Sie schwören auf Verbrennermotoren, legen die Bibel worttreu aus und halten fest zu Donald Trump. In Swansboro in North Carolina unterstützen viele die Republikaner. Wir sind die Trump-Fans und was schweißt sie zusammen? Da heißt es, beten vor der Stimmabgabe. Die Baptisten im Süden der USA sind sehr konservativ und die Cape Canaveral Baptist Church besucht, wenn man da hingeht, die machen keine Ausnahme. Hier wird die Bibel wörtlich genommen, steht hier drin. Hier wird die Bibel wörtlich genommen. Weibliche Pfarrer gibt es nicht. An diesem Sonntag, 2 Wochen vor der Wahl, möchte Pfarrer Kevin Klapp den Gläubigen etwas mit auf den Weg geben. Bevor sie ihre Stimme abgeben, sollten sie beten und die Bibel zur Rate ziehen. Ausdrücklich will der Pfarrer keine Wahlempfehlung abgeben, aber das muss er auch nicht. Die Beispiele, die er nennt, sind eindeutig. Als Gott uns nach dem Bild schuf, schuf er uns nach, als Mann und Frau, sagt Klapp, im Gespräch nach dem Gottesdienst. Und wir müssen da uns nichts ausdenken oder manipulieren. Die Ehe werde laut Bibel zwischen Mann und Frau geschlossen. Das Leben beginne mit der Zeugung, soll heißen, ein frommer Christ solle die Demokraten nicht wählen. Die Interpretation der Reporterin. Und ein Attentat als Teil der Vorsehung. Auch deshalb stilisiert sich Trump im Wahlkampf unermüdlich als Auserwählter Gottes. Am 13. Juli in Butler, Pennsylvania, hat sein Glauben eine neue Bedeutung bekommen, so Trump. Am Tag des Attentates auf ihn, das er nur knapp überlebt hatte, hat Gott ihn verschont, damit er jetzt die USA großartiger denn je machen könne. Jetzt müssen nur noch alle christlichen Wähler ihren Beitrag leisten, massenhaft zu den Wahlurnen gehen und ihnen zu einer weiteren Amtszeit verhelfen. Trump wählen, um Gottes Willen zu tun. Diese Gleichsetzung hat in der Tat noch kein Kandidat vor ihm das gewagt. Ja, warum ausgerechnet der zweifach geschiedene frühere Playboy- und Spielcasino-Betreiber Trump, der wegen einer Affäre um Schmiergeldzahlungen und an einer Pornodarstellerin rechtskräftig verurteilt ist, bei den religiösen Rechten so verehrt wird, dazu hat Tim Alberta eine ganz eigene Theorie. Der Journalist Alberta, der im evangelikalen Milieu aufgewachsen ist, hat ein Buch über seine Herkunft geschrieben. Seine These, gerade weil Trump eigentlich so amoralisch ist, ruhe die Hoffnung der religiösen Rechten auf ihn. Trump sei nicht eingeschränkt durch biblische Wertvorstellungen, erklärte Alberta, das Trump-Paradoxon. Deshalb könne er auf eine Art und Weise agieren, die für Christen moralisch sich verbietet. Aha, wisst ihr, da haben wir was zum Nachdenken. Ich auch übrigens und stelle fest, was ist da los in der Welt. Jetzt wieder zurück nach Deutschland. Mir fällt auf, dass wir in Deutschland zwei Arten von Christen haben. Die eine, die kaum auffällt. Und die andere, die die Bibel noch wörtlich nehmen. Ne, und die Verunglimpfung Jesu, das Lächerlichmachen der christlichen Botschaft. Und das ist ja etwas, was immer weitergeht. Und meine Befürchtung ist, wenn das immer so weitergeht, wird aus Gleichgültigkeit und Desinteresse irgendwann eine aktive Ablehnung werden. Und daraus vielleicht noch mehr. An Verfolgung der Menschen, die die Bibel von Herzen, vom Sinn her Jesu wörtlich nehmen. Und woher kommt die Ablehnung? Das ist die Frage. Natürlich, die Öffnung der Olympischen Spiele und die US-Wahl sind große Ereignisse im Jahr 2024. Aber Jahr für Jahr wiederholen sich solche Medienberichte. Jahr für Jahr gibt es wieder Ereignisse, wo Jesus verunglimpft wird, wo gezeigt wird, ja, so seid ihr Christen. Das ist also die gute Botschaft, was dahinter steht. Und die Menschen sagen, ja, so wollen wir nicht werden. Und wir erzählen was von der Liebe Gottes. Das ist echt schwierig. Und da wird Jesus und seine Nachfolger abgelehnt. Und dann sagt Jesus, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig, wie sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem euren richten. Also es ist nicht die Schwäche Jesu, sondern das, was Jesus gesagt hat. Es ist nicht einfach, das Wort Gottes, die Liebe Jesu, Menschen zu finden, die sich dafür entbrennen lassen, die sich dafür öffnen. Es ist nicht einfach und wir werden immer wieder Enttäuschungen erleben. Das ist der Normalzustand. So steht es in Johannes 15, Vers 20. Aber was können wir jetzt machen? Wollen wir jetzt jammern? Wollen wir aufhören, die gute Botschaft von Jesu weiterzusagen? Natürlich nicht. Wir werden richtigstellen. Und zwar so, wie es Jesus getan hat bei seiner Versuchung. Der Versucher kommt ja, nimmt die Bibel, dreht sie um und sagt, hier. Und Jesus sagt, nein, es steht geschrieben, dass du sollst nicht Gott herausfordern. Und wenn wir jetzt hören, dass Menschen etwas über Jesus sagen, was nicht stimmt, dann werden wir das richtigstellen. Wir werden sagen, nein, das, was du sagst, finde ich in der Bibel so nicht. Sondern das und das ist die Weseneigenschaft von Christen. Das und das stellt Jesus dar als Persönlichkeit. Das und das ist die Perspektive in Jesus. Und bei uns können auch Frauen Pastoren werden. Christen fahren auch E-Autos und nicht nur Verbrennermotoren. Und wir nehmen auch nicht alles wörtlich, was in der Bibel steht. Meine Güte, in Matthäus 18, Vers 9 steht, und wenn dich dein Auge zum Bösen verführen will, stich es aus und wirf es weg. Besser ist, du kommst halb blind in den Himmel, als zwei Augen zu haben und ins ewige Höllenfeuer geworfen zu werden. Wer von euch hat sich schon mal ein Auge ausgestochen? Niemand. Ne? Und selbst bei den ganz Bibeltreuen finde ich das nicht. Also, dass wir alles hier so wörtlich nehmen, Leute, nehmt einfach diese Bibelstelle und sagt, es stimmt einfach nicht. Nein, den Sinn dahinter erkennen, das ist wichtig. Das wollen wir machen. Und da wollen wir uns auch trainieren in diesem Bereich. Aber wir brauchen das ja nicht aus eigener Kraft heraus zu tun, sondern Jesus sagt in Johannes 15, Vers 26, der Helfer ist nichts weiter als der Heilige Geist, der ausgegossen wurde ist zu Pfingsten. Der Heilige Geist wird kommen, der an meiner Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge über mich aussagen. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Wir müssen nicht selbstständig überdenken, was soll ich jetzt Richtiges sagen, was könnte eventuell ankommen. Nein, lass uns doch öffnen für das Reden des Heiligen Geistes, was jetzt in dieser Situation passend ist, wenn etwas gesagt wird, was über Jesus nicht stimmt. Herr, was soll ich jetzt sagen? Was ist jetzt hier der richtige Gedanke? Und zwar hilft uns der Heilige Geist. Aussagen über Jesus werden vom Heiligen Geist unterstrichen. Sie werden vom Heiligen Geist fett gemacht. Wenn ihr so Texte macht, könnt ihr das fett machen, dass jeder das sehen kann. Und dieses, was ihr dann sagt über Jesus, das kommt bei dem anderen an. Das bleibt haften. Das wird ja nicht vergessen, weil der Heilige Geist es unterstrichen hat, es wichtig gemacht hat. Ihr denkt, ich sage jetzt was über Jesus, aber ihr sagt es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da bleibt es dann. Und das bleibt und bleibt und bleibt, weil ihr die Kraft des Heiligen Geistes mit dabei habt. Und dann ist es wichtig, über Jesus zu sprechen, über unsere Erfahrung mit Jesus und vor allen Dingen über unsere Perspektive mit Jesus. In Johannes 14, Vers 2 steht, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Das ist meine Perspektive in Jesus. Das glaube ich von Herzen. Wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Perspektive? Stehst du vor dem großen schwarzen Nichts? Oder wirst du 10.000 Mal wiedergeboren? Viel Spaß. Was ist deine Perspektive? Lass uns darüber reden. Und wenn du merkst, der Heilige Geist, der macht dich mutig, dann sag es einfach. Stelle richtig, was dein Glaube für dich bedeutet. Weil ich persönlich glaube, dass der Heilige Geist Fenster und Türen öffnet. Weil Menschen sind oft verschlossen. Da reden wir über Jesus, es prallt aber ab. Aber wenn die Menschen uns dann etwas fragen, wenn sie irgendwas beschäftigt und man merkt, da ist jetzt ein offenes Fenster, ein ehrliches Interesse, offene Fenster und Türen, dann können wir etwas über Jesus sagen. Und es prallt nicht ab, sondern es landet mitten in das Herz dieses Menschen. Und ich glaube, genau so möchte Gott, dass wir so Jesus verkündigen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir das erleben, dass Menschen offene Türen und Tore, dass die sich zeigen. Und immer wenn was Falsches über Jesus gesagt wird oder wenn Fragen kommen und wir merken auf einmal, wir haben eine Chance. Und wenn es nur ein Statement ist, wenn es nur ein Satz ist, etwas über Jesus zu sagen und das in der Kraft des Heiligen Geistes, dann wird das wirklich passieren. Und ich sehe ja, weit über 30 Leute, überlegt mal, in den nächsten 14 Tagen würde Gott uns das schenken. Dass ihr ein Statement sagen könnt über Jesus, bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ihr merkt, da ist eine offene Tür. Und das kommt beim anderen an. Wäre das nicht fantastisch? Dann müsst ihr bald hier Stühle noch dazustellen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dass das so ist. Das wäre wunderschön. Deshalb, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Amen.